Es war surreal, weil ich dachte mir, okay, jetzt hast du es verkauft, aber ich glaube es erst, wenn die Kohle auf dem Konto ist. So ganz ehrlich. Dann, wenn du es dann siehst, ist es, okay, krass. Ich kann nicht so viel Cash auf dem Konto haben. Ich muss jetzt, wie rede ich jetzt, ja? Ich muss jetzt weiter beraten lassen.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zum Mittelstars Podcast. Mein Name ist Markus Seidel, euer Host, und heute zu Gast bei uns ist Sabrina Spielberger, eine absolute Powerfrau und eine empathische Wunderwaffe. Und jetzt habe ich genug zu Sabrina gesagt. Sabrina, stell dich bitte kurz selbst vor.
Ja, also ich bin Sabrina, ich wohne in Berlin, bin eigentlich Münchnerin, bin seit, schon lange in Berlin, seit fast 12 Jahren jetzt schon in Berlin. Ein Jahr, nachdem ich hierher gezogen bin, meine erste Firma gegründet, die ich jetzt vor kurzem verkauft habe. Vor kurzem ist eigentlich gar nicht mehr so kurz. Ich habe die 2021 verkauft, bin operativ seit 2022 nicht mehr tätig. Genau, 21 habe ich sie verkauft. Und bin jetzt quasi in Mutterpause.
Glückwunsch.
Und versuche mich jetzt so ein bisschen erstmal darauf zu fokussieren und mal gucken, was als nächstes kommt.
Und kommst aus München, bist nach Berlin gezogen, hast dann in Berlin die Firma gegründet. Kommst du klassischerweise aus einem Unternehmerhaushalt und Gründung wurde dir in die Wiege gelegt? Oder war das hier in Berlin, ich meine, wenn du vor 11, 12 Jahren nach Berlin gekommen bist, da war ja Berlin schon eine echte Gründerhochburg.
Ja.
Das hast du dann einfach für dich genutzt und hast gesagt, da gründe ich mal mit, auch also Optionslosigkeit wird es ja nicht gewesen sein. Gut, Leute haben auch damals schon gesucht, aber ja. Was hat dich dazu gebracht? Bist du Unternehmerin per Definition oder wurdest du hier zur Unternehmerin?
Nein, ich bin es auf keinen Fall per Definition. Ich wurde es tatsächlich. Ich habe die Chance gesehen und sie ergriffen. Meine Eltern waren auf jeden Fall unternehmerisch tätig. Ich muss dazu sagen, also meine Eltern sind geflüchtet aus Afghanistan Ende der 70er und hatten jetzt nicht super viele Chancen. Also der Arbeitsmarkt hat jetzt nicht nach denen auf die gewartet. Daher mussten sie erstmal ziemlich viele kleine, blöde Jobs machen. Haben auch Unterstützung vom Staat bekommen damals. War denen zu doof. Die haben gespart, haben sich dann ihren Traum erfüllt vom eigenen Kiosk. Beziehungsweise das war der Traum von meinem Vater. Meine Mutter hat das dann mit meinem Vater zusammen gemacht. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich verkaufen gelernt.
Also du hast im Kiosk deiner Eltern in München quasi mitgearbeitet während der Schulzeit?
Ja.
Okay.
Ja. Tatsächlich teilweise manchmal an Wochenenden auch den Laden allein geschmissen, wenn meine Eltern wegfahren wollten und so. Das war schon echt cool.
Wo in München war das, in welcher Ecke?
Das war in Hallaching. Das war genau zwischen dem Stadelheimer Knast und dem FC Bayern Trainingslager.
Okay.
Am Mangfallplatz. Und du hattest halt alle möglichen, also hattest halt die Polizisten, die vorbeigekommen sind, aber auch teilweise auch die Fußballspieler, die vorbeigekommen sind. Also war ganz cool. War eine coole Ecke auf jeden Fall. Da habe ich dann verkaufen gelernt. Aber Unternehmertum so, ich bin nie aufgestanden und habe gesagt, ich will irgendwann mal meine eigene Firma haben. Das habe ich nicht gemacht. Ich wollte Journalistin werden.
Okay.
Ja.
Okay, das heißt aber Schule, Abitur, studiert?
Ja.
Fertig studiert?
Fertig studiert.
Wow, sehr gut.
Aber nur bis zum Bachelor, sorry.
Kenn ich.
Ich war nicht auf der WHU.
Oh, also was, da musst du jetzt leider gehen.
Ja. Ich war trotzdem auf einer guten FH, also es war eine Fachhochschule. Mhm. Für München hat es nicht gereicht, deswegen bin ich ins Exil nach Österreich. Habe es da dann fertig gemacht. Ja, ich habe tatsächlich nicht so Bock auf Unternehmertum von Anfang an. Ich habe das halt einfach nicht gesehen bei mir. Ich habe da auch nicht gesehen, dass jemand wie ich das machen könnte. Das war so fernab von, ich hätte es nie gewagt, in die Richtung überhaupt zu denken, ja. Mein Bruder ist krass unternehmerisch tätig gewesen immer, aber ich dachte mir, okay, so einen Drive und so, ich weiß nicht, ob ich das bin, das glaube ich, bin ich nicht, ja. Mhm. Was ich aber wirklich irgendwann mal erfahren habe, was ich gut kann, war dann im Studium, tatsächlich im Praxissemester, als ich eingefleischten FC Bayern-Fans, die Süddeutsche Zeitung Anzeigekunden waren, Business Seats vom TSV 1860 andrehen musste, weil die Allianz Arena gerade neu gebaut war. Und ja, die haben so ein bisschen gestruggelt, die loszuwerden, die Business Seats. Und Ich habe damals mich bei der Süddeutschen Zeitung beworben, in der Hoffnung, dass ich somit meine Journalistenkarriere starte und so einen Fuß drin habe nach dem Studium dann auch, da dann quasi als Volontärin weitermachen kann. Aber ich wurde dann abgegriffen quasi von einem Bereich der SZ, die hieß damals SZ Ticketing. Das war so eine kleine Ausgründung. Mhm. Und da wurde mir dann gesagt, okay, wäre cool, wenn du jetzt die Anzeigenkunden anrufst, wirklich Kaltakquise. Und das war so hart. Ich habe nach dem ersten Tag gedacht, okay, ich komme nicht mehr wieder, weil ich wurde beschimpft. Ja, das waren halt Bayern-Fans, ja. Und dann musste ich halt ankommen mit 68 Business Seats. Ja, die wollten davon nichts hören. Die haben mich beschimpft teilweise oder ausgelacht. Und ich wollte am nächsten Tag halt nicht kommen. Aber es war halt, ging nicht. Ich musste es durchziehen wegen Praxissemester. Aber ich habe es am Ende gerockt. Also ich habe die alle wegbekommen.
Und das war schon provisionsgetrieben und hast du das für ein Festgehalt gemacht?
Nee, es war ein Praktikantengehalt.
Okay.
Und keine Ahnung, was war das? Das war nicht mal ein Minijob.
Aber das war denn schon einer der ersten, das war so ein Turning Point, wo du auch selber gesagt hast, okay, also irgendwie, das haben wahrscheinlich schon einige vor mir versucht.
Ja.
Ich habe das scheinbar ganz gut hinbekommen, so ein gewisses verkäuferisches Talent habe ich.
Ja, ich habe Blut geleckt.
Genau, du hast Blut geleckt.
Ja, und da wusste ich, Vertrieb ist mein Ding, das finde ich geil. Und es ist schon, es ist ein bisschen, wenn man jetzt an den Vertriebler denkt, das ist halt einfach vom Image her jetzt immer so ein bisschen, ja, grenzwertig. Labertaschen, keine Ahnung, sleazy. Ich fand's cool, mir hat Spaß gemacht. Ich wollte mehr.
Ja, ich habe ja gesagt am Anfang, du bist eine empathische Wunderwaffe und das meine ich ja ernst. Du kommst in den Raum rein, also auch hier bei uns. Du kommst rein, kennst die Menschen nicht. Nach 15 Minuten kennen und mögen dich aber alle Menschen. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die sich jeder Vertriebler wünscht. Also ja. Von daher sehr, sehr cool. Dann bist du nach Berlin und hast dir aber nicht ein reines Vertriebsunternehmen bauen können. Das war es ja aber nicht, sondern zu deiner Vertriebsexpertise hast du dir dann auch noch gedacht, dass du ja unbedingt in den Tech-Bereich musst.
Ja.
Was für ein Unternehmen hast du denn gebaut?
Ich hatte ja vorhin noch eine Abkürzung gemacht über Heilbronn und bin da eben in das Thema Affiliate-Marketing reingerutscht, auch durch meinen Bruder damals tatsächlich und habe dann damals Banner, Pop-Ups und so weiter verkauft. Dann bin ich nach Berlin und habe die Tech-Firma gegründet, DigiDip.
Warum DigiDip? Also spannender Name?
Ja, ich fand, das sah halt schön aus von den Buchstaben her.
Ja, kann
man ein cooles Logo draus machen.
Ja.
Und man muss auch wirklich sagen, sorry, aber ich hatte das schönste Logo in der ganzen Branche.
Das stimmt. Punkt.
Das ist das schönste Logo einfach.
Und dann hast du quasi als Frau mit Vertriebsstärken, ein Tech-Unternehmen in Berlin gegründet, zu einer Zeit, wo es sehr en vogue war, Tech-Unternehmen zu gründen. Wozu braucht es euer Produkt? Also welches Problem habt ihr gelöst?
Für mich war es nicht so en vogue. Ich fand es sehr befremdlich tatsächlich. Mhm. Aber ich habe halt gesehen, damals schon, als ich eben diese Pop-Ups und Layer und sowas verkauft habe, da hieß es dann immer, ja, aber Content, wir brauchen Content. Und ich habe parallel meinen eigenen Blog angefangen, wo ich gesehen habe, okay, den kann man richtig geil monetarisieren und ich habe auch die Tools dafür, ich wüsste, wie es geht. Muss aber gucken, dass ich irgendwie was finde, dass es automatisiert abläuft, weil ich habe noch einen Vollzeitjob. Mhm. Ich muss eine andere Firma ich arbeite Vollzeit, habe die noch eine Zeit lang auch geführt. Und dann habe ich mich halt umgeguckt, ne, nach so Lösungen, die automatisch quasi ausgehend, ich habe damals so einen Blog gehabt, der so Lifestyle, Mode, Beauty-Themen behandelt hat. Nicht so, wie man es heute kennt, dass ich mich in den Vordergrund gestellt habe als Bloggerin oder so, sondern wirklich so, hey, dieses Outfit von der und der kannst du so nachstylen und dann ist es halt einfach mal 500 Euro günstiger oder so. Ne? Oder hier ist gerade Sale bei dem und dem Shop, Bikinis 50% oder so. Und dann habe ich das halt veröffentlicht, aber halt eben diese ausgehenden Links zu den Shops, die kannst du monetarisieren. Das heißt, ich könnte theoretisch von jedem, der dann über meinen Blog auf so einem Online-Shop landet und einkauft, eine Provision einkassieren.
Das heißt, wenn die Mütze von H&M ist, kriegst du von H&M eine Provision. Ja. Wenn die Bluse von C&A ist, genau dasselbe. Also klassisches Affiliate-Marketing.
Genau.
Und das Problem ist ja wahrscheinlich, dass du dir nicht immer die passenden Links zusammensuchen willst, sondern du willst dich darauf konzentrieren, einen guten Artikel zu schreiben. Ja. Und warum denn wie monetarisiert wird und über welchen Partner das geht und Co., dafür habt ihr dann gesorgt. Also ihr habt dafür gesorgt, dass Leute mit ähnlichen Problemen, erst im Kleinen, ich habe einen Blog, Im Großen aber auch, ich habe ein reichweitenstarkes Medium, eine Tageszeitung zum Beispiel, online. Und auch da sucht sich der Redakteur ja nicht die passenden Links raus, sondern ihr habt eure Software oder euer Produkt dafür gebaut, dass es convenient ist, Geld zu verdienen mit Inhalten, oder?
Richtig, ja. Ja, das ist, weil halt eben es super wichtig ist, für die Leserschaft einen guten Content zu lesen. Und vor allem halt auch, wenn der Redakteur Zeit damit verbringt, ne, die Links rauszusuchen. Und dann, man möchte dann vielleicht auch nicht, dass der Redakteur irgendwie sich beeinflussen lässt von Provisionen oder wie attraktiv der Shop ist.
Er soll den besten Artikel schreiben.
Ja, genau, ja.
Und den Rest macht ihr. Das heißt, wenn bei der Süddeutschen Zeitung jemand über einen neuen Adidas-Sneaker schreiben würde und verlinkt auf den Adidas-Shop, dann sorgt ihr dafür, dass es, wenn jemand so einen Schuh kauft, dass es auch Geld dafür gibt.
Richtig.
Das war die Idee der Firma. Wie groß ist so ein Unternehmen? Also wie viele Mitarbeiter arbeiten da? Wer waren eure Kunden?
Also Kunden auf der einen Seite, die Monetarisierung gebraucht haben, das waren Blogger. Ich habe mit Bloggern angefangen, weil das waren alles meine Freundinnen damals.
Also Influencerinnen auch wahrscheinlich schon?
Ja, genau. Heute Influencerinnen. Aber das war nicht so lukrativ. Und ich bin wirklich erst mit Deutschland gestartet, weil man muss sagen, ich bin als Fünfte in den Markt reingegangen. Es gab schon 4 vor mir Unternehmen, Konkurrenz, die teilweise auch VC-backed waren, also Fremdkapital aufgenommen haben. 2 im Ausland und 2 in Deutschland. Mhm. Ich habe die aber alle vorher getestet und die waren nicht gut. Und ich musste halt dann einfach mein eigenes Ding machen, weil ich wusste halt, wo die Schwachstellen sind und ich wusste, dass meine Bloggerfreundinnen damit nichts anfangen können. Und dann habe ich halt gesagt, hey, was ist, wenn ich sowas mache für uns, auf uns zugeschnitten, würdet ihr es benutzen? Ja, klar. Und dann heiß halt gemacht, ne? Aber Kunden zum Beispiel auf der anderen Seite, also auf der einen Seite waren es Blogger, später auch große Verlagsseiten.
Wer?
Um Namen zu nennen, Axel Springer zum Beispiel, ja, den ich ja jahrelang hinterhergelaufen bin, weil ich halt einfach gesehen habe, das macht Sinn.
Telegraph, glaube ich, international, ne?
Telegraph international, genau. Oh. Condé Nast auch international. Ja, also viele, viele große Verlage, letztendlich in Frankreich, UK, USA. Und Gutscheinseiten, für die war es auch super. Und Foren, also alles, was User-generierte Content war. Ne? Also Communities zum Beispiel.
Und wie groß, also in dem Jahr, wo du auch verkauft hast, wie viele Mitarbeiter haben dort gearbeitet und wie groß ist sowas dann?
Also wir waren dann ungefähr 25 Mitarbeiter.
Habt welche Länder bedient? Aus das, Berlin heraus?
Also unser stärkster Markt war dann in den USA. Also mit Abstand, wirklich mit Abstand. Und ich wollte eigentlich nur in Deutschland, ich wollte wirklich nur Dach abdecken, aber ich habe gesehen, das ist, komme ich nicht so weit. USA, UK, dann Frankreich und dann Deutschland. Und dann, also das waren so die Top-Märkte in der Reihenfolge, ja.
Okay, jetzt bist du ja quasi als Unternehmerin in Berlin tätig gewesen. Da stelle ich ganz gerne die Frage, Wachstum oder Profitabilität oder wie habt ihr das ausgesteuert? Also wie habt ihr das Unternehmen gebaut?
Ich habe Hilfe gehabt, tatsächlich. Auch wenn ich keine großen Finanzierungsrunden gedreht habe, weil ich einfach damals nicht wusste, dass das für mich drin ist. Ich hätte auch niemals Geld bekommen von den VCs. Mit meinem Background und keine Ahnung, es wäre halt nicht drin gewesen. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht erst in die Richtung gefragt. Aber ich hatte Glück, weil ich hatte 2 Business Angels, die zu mir gesagt haben, unter anderem eben Fabian und Paul, sein Geschäftspartner.
Also Fabian Spielberger,
genau.
Und Paul
Nickel.
Paul Nickel ist der Gründer von Quidco.
Genau, Quidco und UK. Damals Hot UK Deals.
Wow. Also die
Deals-Szene. Von dort zu My Deals, genau, die Deals-Szene. Okay. Und die haben zu mir gesagt, hey, wir glauben, dass du das machen kannst. Du kannst es aber nicht alleine. Du brauchst Tech oder kannst programmieren. Ich so, nee, ich kann nicht programmieren. Und wenn, dann würde es auch ewig dauern. Und die hatten damals so einen kleinen Inkubator. Und haben mir dann eben ihre Programmierer zur Verfügung gestellt, die teilweise in Kanada saßen und so weiter. Da war ich ziemlich dankbar, weil ich hätte es sonst nicht geschafft. Das ist halt ein reines Tech-Produkt. Ne? Und es hat ja auch eine Weile gedauert, bis es dann wirklich am Start war. Und in der Zwischenzeit habe ich mir Zusagen geholt von verschiedenen großen Publishern auch, die auch zugesagt haben. Der größte ist dann am Ende wieder abgesprungen, weil die Person, die da gearbeitet hat, als wir dann gestartet sind, war dann nicht mehr. Der große Verlag in Deutschland.
Okay.
Und es war schon hart. Also das war auf jeden Fall ein Setback, wo ich dann überlegt habe, okay, macht das überhaupt Sinn dann? Weil mein Job war es ja wirklich, die Kunden zu gewinnen. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich Kunden akquiriert über diese Affiliate-Netzwerke, halt eben Brands, ne? Da arbeitest du halt eben zusammen mit Nike, Expedia, Konrad, Mediamarkt und so weiter.
Und ihr hattet wann gegründet? 2000?
2013.
13, verkauft ja. 2021, ja. Also 8 Jahre.
Mhm.
Ihr wart damals hochprofitabel mit 25 ja. Leuten.
Und alles aus dem Cashflow am Anfang.
So, und da du ja heute noch jung bist, warst du damals noch jünger.
Ja.
Warum der Verkauf?
Also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ich wusste damals nicht, also bevor ich gegründet habe, als ich mit Paul und Fabian geredet habe und vor allem mit Fabian, hieß es, also ich war mir bewusst, dass Gründen, das wird jetzt erstmal eine Shitshow, ja. Und ich weiß, ich wusste nicht, dass ich Bock drauf, ob ich Bock drauf habe. Ich wollte eigentlich halt einfach mein Normales, ich wollte endlich mal in den journalistischen Bereich, wollte meine Ruhe haben, ein bisschen Angestelltenverhältnis, einfach mal einen gescheiten Job haben, ne. Und er meinte dann zu mir, naja, aber wenn du es richtig machst, schau mal, deine ganze, die Konkurrenz, die gerade auf dem Markt ist, deine potenzielle Konkurrenz, das sind ja anscheinend VC-Cases. Ich habe keine Ahnung, was er damit meinte. Also VC-Cases, ja okay. Die haben halt Geld bekommen. Und er meinte, wenn du es richtig machst und wir glauben, du kannst es richtig machen, dann kannst du das Ding irgendwann mal verkaufen. Und dann, ich so, verkaufen? Für wie viel? Was ist, keine Ahnung. Und er so, naja, das, die Bewertungen im Tech-Bereich sind, und dann hat er es mir halt erzählt. Und dann dachte ich so, okay, krass, aber unrealistisch. Aber weißt du was? Das sind solide Jungs, ich mache das jetzt einfach. weil ich hab tatsächlich das Produkt auch selber gebraucht und er hat auch zu mir gesagt, wenn das floppt, egal, dann benutzen wir es halt. Wir brauchen sowas ja auch irgendwann mal, ne? Ja, so, dann habe ich es halt gemacht. By the way, MyDeals hat es nicht sofort benutzt. hat lange gedauert, sein Team zu überzeugen, es zu benutzen. Weil er wollte die Entscheidung, konnte nicht treffen, also musste ich mit anderen Leuten reden, da war die Bude halt schon ein bisschen größer. Ja, und dann habe ich irgendwann nach dem 4., 5. Jahr habe ich gedacht, boah, ich habe halt einfach keinen Bock mehr. Ich habe mir kein krasses Gehalt auszahlen lassen oder wir hatten keine krassen Ausschüttungen gemacht, nie und so. Und wir haben immer alles zurück in die Firma investiert. Und irgendwann dachte ich mir so, ich habe einfach keinen Bock mehr, so dieses auf Pleite sein, so, ne? So dieses gefühlt immer Pleite sein, immer so aufs Konto gucken und immer so fast im Minus. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. So, ich habe anscheinend einen Lifestyle, der bedient werden muss. ich gehe mal jetzt hier weiter in diese Verkaufsthematik rein und habe das dann mit Fabian und Paul besprochen. Und die meinten, ja, aber vielleicht schau, dass du noch ein bisschen mehr wächst, ein bisschen unabhängiger wirst und dann kannst du ja mit M&As reden. Und dann, glaube ich, im 6. Jahr habe ich dann die M&As kontaktiert.
Also M&A, Merger, Acquisition, da sucht man sich quasi einen Verkaufsberater.
Ja.
Also erstmal auch sehr cool, dass du das gemacht hast. Ich habe das bei meinen ersten 2 Firmen versäumt. Ich glaube, das hat mich viel Geld gekostet und viel rechtliche Unsicherheit in solche Themen gebracht.
Die kosten auch was.
Die kosten auch
aber
was.
Auf jeden
genau,
Fall.
Aber auch da warst du schon immer so, dass du gesagt hast, ich habe das noch nie gemacht. Das soll eine professionelle Nummer werden. Ich habe Lust auf Vertragssicherheit und dass da Profis drauf gucken, die das immer machen. Also auch mich fit machen für den Verkauf.
Ja.
Und dann habt ihr wie viele Monate an diesem Verkauf gearbeitet?
Viele, weil zwischendurch ist dann noch Covid passiert.
Ja.
Und dann hieß es, Sabrina, sorry, aber die Leute, die alle haben Angst. Keiner möchte jetzt Geld ausgeben und alle behalten das Geld jetzt bei sich. Das ging dann ein paar Monate, dass ich dann wirklich gar nichts gehört habe. Wir haben ja vorher am Pitch-Deck gearbeitet, wir haben die Zahlen aufgeräumt. Ne? Ich habe an der Unabhängigkeit von der Firma gearbeitet, dass es weniger abhängig ist von mir, damit quasi, weil das hängt ja auch ein bisschen mit dem Unternehmenswert dann zusammen. Ne? Wie attraktiv ist das dann für einen Käufer, wenn es zu sehr an mir hängt? Ich musste für ein bisschen für ein Management sorgen. Und das hat alles gedauert. Und dann haben wir an einer Longlist gearbeitet, also eine Liste an potenziellen Käufern, die wir dann zusammen durchgegangen sind. Die ist wirklich lang, so eine Longlist ist wirklich lang. Und da sind teilweise Namen drauf, von denen habe ich nie was gehört. Und dann habe ich auch die ersten Calls gemacht mit den ersten potenziellen Interessenten. Und dann halt war wieder Pause wegen Covid. Und dann aber ein paar Monate, ja, nicht so 3, 4 Monate, glaube ich, ging es ins Land, ging es, dann haben wir wieder losgelegt.
Also da war auch das Learning für dich, so eine M&A-Beratung, die machen dich selber fit für den Verkauf.
Voll,
die
ja.
zeigen ja auch die Schwachstellen auf. Und es ist schon so, ein Unternehmen, was verkaufbar sein soll, braucht auch eine Management-Ebene neben dem Gründer und Eigentümer.
Mhm.
Na, und auch das ist, ich glaube, auch das ist etwas, wo der typische Mittelständler, und ihr wart ja 25 Mitarbeiter, das ist für mich sehr mittelständisch, auch wenn es ein Internetunternehmen ist, du musst dir eigentlich eh gute Leute reinholen. Also wenn du eigentlich vorher schon einen M&A-Prozess hast, der vielleicht nicht zum endgültigen Verkauf führt, solltest du dann nachher ja trotzdem fitter sein. Und unter uns, du solltest ja dein Unternehmen eigentlich immer so aufbauen, dass es ohne dich funktionieren kann.
Ja.
Weil ansonsten ist ja auch, wenn mal wirklich was Schlimmes eintritt, man vielleicht mal ein Jahr lang ans Bett gefesselt ist, ein Auto und fährt, whatever, es kann ja viel passieren, dass du sagst, okay, aber die Firma ist ja weiterhin ein Asset. Und die Firma ist nicht nur ein Asset wegen mir, sondern die ist ein Asset, was auch ohne mich funktioniert.
Genau.
Das macht dich ja auf keinen Fall schlechter.
Ja. Ich, ja, dachte ich damals nicht so, aber
ja, ja,
mein Ego hat es mir nicht erlaubt, ja.
So, dann hattet ihr so eine Longlist, dann kann ich mir vorstellen, wer würde so eine Firma kaufen? Ich denke, Verlage sicherlich
ja.
sind nicht ganz uninteressiert an Verlagsmonetarisierung, denn Leute, die etwas Ähnliches machen oder Unternehmen, die etwas Ähnliches mhm. machen, also
andere
in dem Bereich
Vermarkter.
Monetarisierung, genau, Vermarkter irgendwie tätig sind, dann habt ihr Präsentationen gebaut, habt ihr Gespräche mit denen geführt, sowohl mhm. Telefoninterviews als auch vor Ort dann Gespräche?
Ja, soweit es ging während Covid.
Genau.
Mit viel
klar.
Abstand am großen Konferenztisch, ja, kann ich mich noch erinnern.
Dann gab es irgendwann ja. sicherlich so Non-Binding Offers, also eine Angebotsphase typischerweise, ne, wo
ja.
die Leute sagen, okay, wir denken, die Unternehmen werden uns XYZ wert. Sowas setzt sich ja im Regelfall zusammen aus einem Kaufpreis, teilweise einer Rückbeteiligung.
Genau.
An der neuen Gesellschaft, wenn man an etwas Größeres verkauft oder eben doch an einem Earnout, wo man sagt, das lässt sich am zukünftigen Erfolg partizipieren, weil du sagst ja, wir machen heute 10 Millionen Umsatz und 2 Millionen Gewinn,
mhm.
im nächsten Jahr machen wir 15 Millionen Umsatz und 3 Millionen Gewinn und wenn das eintrifft, gibt es nochmal so einen Kicker, so einen Bonus für dich. Das
genau.
sind ja eigentlich so typische Komponenten.
Ja.
Dann irgendwann wart ihr euch ja handelseinig mit irgendjemandem.
Mhm.
Dann kann ich mir vorstellen, gab es ein paar schlaflose Nächte, so Vertragsverhandlungen. Also wie fit bist denn du in Jura zum Beispiel als Mittelständler?
Oh mein Gott. Also es ist auch noch ein weiterer Tipp. Eine gute Anwaltskanzlei ist wirklich fast genauso wichtig oder genauso wichtig wie gute Berater, muss ich sagen. Weil die waren top, ohne die, also was teilweise nächtelang durch hunderte von Seiten mit und unsere Anwälte haben wirklich gehasselt. Ne? Also ich habe zu Uhrzeiten E-Mails bekommen. Ich muss sagen, das war schon echt anstrengend, ja.
Auch die Berater, ne? Also ich habe selber gestaunt in Prozessen. Die Leute gefühlt arbeiten die rund um die Uhr. Da arbeitest du wirklich mit Leuten zusammen, die auch getrieben sind in ihrem Segment. Also sehr gute Juristen, sehr gute analytische Berater, die Zahlen aufbereiten, dir Fragen stellen, die du eigentlich selber stellen müsstest, weil sie stolpern ja über Dinge, die dir selber in deinem Unternehmen nicht auffallen. Das ist eine sehr intensive Zeit, meistens so eine Verkaufszeit, wo du ja auch, das Operative leidet ja etwas darunter, weil
Total.
Du ja parallel diesen Prozess hast.
Mhm.
Dann bist du irgendwann mit allen durch. Das Geld ist quasi zum Greifen nah und dann gibt es einen Notartermin.
Mhm.
Der auch noch verschoben werden kann und Co. Aber wie ist
alles passiert.
Na klar, alles passiert. Käufer können abspringen, kann man nachverhandelt werden, sie finden irgendwas. Alles kann passieren. Jetzt sitzt du da also irgendwo bei diesem Notar und der Vertrag ist dir zum größten Teil bekannt und der liest das Ganze vor und du merkst irgendwie, okay, das Ding scheint hier durchzugehen. Was ist das für ein Gefühl?
Es war halt surreal. Es war surreal. Ich hatte halt da, klar, übrigens die Berater irgendwann kannten meine Firma besser als ich selber. Ich dachte mir so, okay. Unangenehm, aber das mit dem der Notartermin, bei uns war das leider ein bisschen unemotionaler, weil es, also das war alles wegen Covid nicht wirklich vor Ort. Wir haben die Anwälte sind da vorbeigefahren und saßen da auch fest, weil dann hat die Bahn gestreikt und so. Es war schon, waren ein paar harte Tage. Es ging über mehrere Tage, dieser Notartermin tatsächlich. Es war surreal, weil ich dachte mir, okay, jetzt hast du es verkauft, aber ich glaube es erst, wenn die Kohle auf dem Konto ist. So ganz ehrlich. Und da war ich dann schon, wenn du es dann siehst, ist es, okay, krass. Ich kann nicht so viel Cash auf dem Konto haben. Ich muss jetzt, wie rede ich jetzt, ja? Ich muss jetzt weiter beraten lassen, ja? Es ist wirklich.
Also Firma verkauft, wenige Tage später kam Geld aufs Konto, die Summe, die auch im Vertrag drin stand.
Also die müssen jetzt zeitgleich quasi die Kohle überweisen. Bloß dann gab es Probleme mit der Bank, dann hat es dann doch wieder ein paar Tage gedauert und wir mussten quasi auf Vertrauen sagen, okay, wir glauben euch, dass ihr sie bewiesen habt.
So.
Ich gucke halt einfach die nächsten Tage drauf.
Und dann auf einmal ist das Mädchen, was quasi die Eltern nach Deutschland migriert, Kiosk in München gehabt, Volontariat in München auch gemacht, Sales gemacht und Co. Auf einmal ist da dieser surreale Moment, der irgendwie das ganze Leben schon verändert.
Ja.
Wie reagiert da Familie, Freunde? Was ist das so? Wie zelebriert man sowas? Oder wie ist das greifbar? Also ich merke, wenn man sagt, man hat die Firma verkauft, die meisten Leute können gar nichts damit anfangen.
Nee, die sagen dann, ja, wie heißt es dann, du arbeitest jetzt nicht mehr oder wie willst du nicht mehr arbeiten? Und ich sage, nee, ich will nicht mehr arbeiten. Ich hab keinen, warum soll ich
wie
jetzt arbeiten?
Wie alt warst du?
Als ich verkaufte?
Ja.
Da war ich noch nicht mal 40. Da war ich 37, 36, 37.
Ja. Ja, das kann für die meisten Leute natürlich schon verstörend sein, wenn man 37 sagt, man will erstmal nicht mehr arbeiten.
Ich habe halt auch gesagt, ich glaube, ich habe genug durchgemacht, dass ich mir das jetzt rausnehmen kann, mal Zeit für mich zu haben. Weil es waren wirklich intensive Monate, Jahre wegen Covid. Und ich habe quasi gedanklich schon damit abgeschlossen, musste aber weitermachen, weil halt wegen Covid hat sich alles verschoben. Keiner konnte glauben, dass ich jetzt einfach nicht mehr arbeite.
Ich glaube, ein Jahr musstest du ja noch, ne? Oder
eineinhalb
Jahre?
Ich habe 9 Monate noch weitergemacht und bin dann raus im Juni. Ja, und dann bin ich im September schwanger geworden. Ende Juni bin ich raus und bin dann im September schwanger geworden, ja.
Also zumindest Timing passt ja ganz gut, ja. Okay, raus.
Ja, ist schön für die Käufer.
Also es hat ja dann aber auch wie am Schnürchen irgendwie geklappt. Ist ja, glaube ich, auch, dann ist man auch bereit und frei dafür. Also wenn du in so einem Prozess drin bist, in der Schwangerschaft auch nichts, was du gebrauchen kannst. Hm. Ein Unternehmen hemmt dich schon auch so oder so an so ein paar Themen, ne? Du bist jetzt sehr erfolgreiche Unternehmerin auch,
ja,
und sagst du 25 Leute Internationalisierung. Eigentlich habe ich jetzt keine Zeit für ein Kind, aber ich hätte ganz gerne ein Kind. Und das kann ja dein Mann nicht für dich bekommen, noch nicht. Ja. Also das ist ja dann schon extrem gut getimt auch.
Hm.
Gibt es, also normalerweise machen ja Gründerinnen und Gründer immer Unsinn. Also ich kann mich erinnern, als ich meine ersten 2 Firmen verkauft habe, das lag so 2-3 Jahre auseinander, ich habe das Geld wirklich 1:1 genommen und direkt wieder investiert. Wie schlau das war und wie ertragreich, das würde ich jetzt mal ausklammern wollen. Aber was hast du dann gemacht? Also was ist so das Erste, was du aus unternehmerischer Sicht, wie geht's jetzt weiter gemacht hast? Du kannst ja eine Stiftung gründen, du kannst dir einen Ferrari kaufen. Was war so dein Ding?
Ich habe mir tatsächlich kein krasses Auto, also ich hab nichts krasses Materielles gekauft, tatsächlich, weil ich wüsste nicht was in dem Moment. Mir war halt wichtig, dass ich es schlau anlege, weil ich habe ja auch einen Finanzguru zu Hause, der das so indoktriert. Und ich habe, als ich während dem Verkauf, ich hatte ja auch mit der Kanzlei viel geredet und auch da gab es ja auch einige Steuerthemen natürlich. Dann redest du mit einem Steueranwalt von der Kanzlei und der hat auch irgendwann zu mir gesagt, so ganz unverbindlich, so irgendwie im Call, hat er gesagt, ja und was machst du jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld? Und dann meinte ich so, naja, ich will schon ein bisschen was spenden. Und sagt er, wie spendest du privat gerne? Und ich so, ja, naja, schon, so ab und zu, ja. Also so Themen, die mich halt triggern, die mir nahe gehen. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann wäre es doch schlau, eine Stiftung zu gründen. Und dann habe ich das halt gemacht, ja. Und dann ging halt ein Teil davon erstmal in eine Stiftung. Und den Rest habe ich natürlich, so wie es sich gehört, ne, habe ich eine Asset Allocation erstmal aufgestellt. Was schlau wäre, wie man das Geld am besten verteilt, um so diversifiziert wie möglich zu sein.
Okay, also erstmal Glückwunsch. Ich finde auch den Gedankengang echt schön, dass man sagt, ich habe vorher schon gespendet, jetzt habe ich andere Möglichkeiten zu spenden, ich würde es gerne weiterverfolgen.
Ja.
Ich finde es total legitim, dass da jemand sagt, okay, das macht aus einer Stiftung heraus am meisten Sinn, weil da ist der Impact dann auch sehr groß. Ne? Also es ist ja auch cool, dass man direkt aus dem operativen Geschäft auf einmal in die Rolle des Vermögensverwalters, des, ne, was mache ich mit meinem Geld, wie allokiere ich das Gerät, das ist ja auch ein Schritt, den ganz viele ja nicht hinbekommen, typischerweise, dann ein Kind bekommen. Ja, das ist jetzt dann dementsprechend 1, 1,5.
Ja, es ist, der ist jetzt 14 Monate.
Der ist jetzt 14 Monate, das heißt, und wie stellst du dir selber deine Zukunft vor? Also kann man, wenn man sowas aufgebaut hat, ein großes, gut funktionierendes Unternehmen, das verkauft hat, sehr, sehr erfolgreich. Ne? Kann ich ja googeln, das war ja ein schöner Verkauf auch an eine große Gesellschaft, die da im Hintergrund steht. Was kannst du dir für dich überhaupt noch vorstellen? Also würdest du gern wieder gründen wollen? Oder ist es für dich auch total in Ordnung, jetzt quasi erstmal ganz in Ruhe zu schauen, alles auf dich zukommen zu lassen, zumal die aktuelle Zeit ja auch für Gründung nicht ganz so einfach ist. War ja vor 3, 4, 5 Jahren ein bisschen einfacher.
Ja, also ich hab für mich halt entschieden, ich finde es gerade ganz cool, jetzt für meine Familie da zu sein, also Mama zu sein, was wirklich, also komischerweise im Umfeld zu Verwunderung führt, ja, weil alle dachten, okay, jetzt mache ich gleich mein nächstes Ding. Aber ich finde es halt gerade ganz cool, mit dem Kind Zeit zu verbringen, weil er ist halt auch cool. Und ich glaube, wenn er nicht so cool wäre, dann wäre es vielleicht eine andere Sache. Aber es ist, ich finde es schön, mich erfüllt es gerade auch tatsächlich. Wer weiß, wie lange noch ich das so in dem, mit dem Setup mache. Aber ja, anscheinend ist es so ein bisschen unsexy, mit zu sagen, man will jetzt erstmal Mutter sein. Ich meine, ich könnte, das ist schon ein harter Job, ja. Das muss man auch sagen. Also, das ist, glaube ich, der härtere Job für mich ist wirklich dieses Kind zu, also eine Mutter zu sein. Du hast halt einen kleinen Diktator. So, also muss damit erstmal klarkommen. Das ist, und dann musst du gucken, dass es ein anständiger Mensch wird und so. Ne? Das ist schon wirklich härterer Job als vielleicht, oder vielleicht bin ich schon wieder zu weit weg von der Gründung. Aber ich meine, wenn ich wieder eine coole Idee habe, dann gründe ich morgen wieder.
So, ja, das Problem, ich habe ja 3 Kinder, du kannst so ein Kind halt nicht feuern, befördern oder abmahnen. Das hilft halt alles nicht, du musst es erziehen. Ne? Das ist ein echt großes Problem.
Es bleibt.
Ja, ich glaube, das Thema ist bei dir und auch bei deinem Umfeld, du bist halt ein absolutes Powerhouse. Also jeder kennt Sabrina Spielberger. Jeder. Und das Unternehmen, was du geschaffen hast, war ja auch sehr präsent. Und ich finde es sehr cool. Also ich mag ja Rückgrat. Und wenn man sagt, ich will jetzt Mutter sein und verfolgt das Ende aus. Aber natürlich erwarten alle, nachdem du das Unternehmen gebaut hast, was du ja auch sehr clever gebaut hast und gut geexitet hast, dass es irgendwie weitergeht, weil du eben du bist. Mhm. Und ich finde es aber, also ich finde auch, das macht ein Unternehmer aus. Ich war letztens auf eine Hochzeit eingeladen und stand da mit ein paar Freunden zusammen, alle Unternehmer, deutlich mehr Mitarbeiter als ich. Und da war jemand dabei, der hier in Berlin einen Kaffee hat. Mhm. Ein sehr bekanntes Café im Friedrichshain. Und dann haben wir diskutiert, uns unterhalten und sagt ein Freund von mir, Mensch, du bist Gastronom, da hast du ja auch richtig zu arbeiten rund um die Uhr und so. Ne? Und der guckt uns so an, völlig verwundert und sagt, hä, ich bin nicht Unternehmer geworden, um viel zu arbeiten. Und wir alle gucken so zurück und sagen, verstehen wir jetzt nicht. Dann sagt er so, Jungs, ich trage das unternehmerische Risiko, ich habe 14 Mitarbeiter und ich arbeite maximal 100 Stunden im Monat. Dann sage ich, was machst du mit der ganzen Zeit? Dann wow. Sagt er, ja, brauche ich für meine Familie und ich fahre halt gerne in Urlaub. Fertig, Mic drop, er geht. Und wir stehen da quasi in dieser Runde als doofe Mittelständler mit 60, 100, 200 Mitarbeitern, die 14 Stunden am Tag abreißen und denken uns so, ja, irgendwie hat er schon recht, der sieht doch total erholt aus. Und der hat irgendwie auch so mit seiner Familie interagiert, der ganz cool.
Ein cooler Typ.
Genau, einfach ein richtig smarter, cooler Typ. Und deswegen glaube ich auch, Unternehmertum kann ganz, ganz viele Ausprägungen haben. Da wird es immer Leute geben, die sagen, ich reise jeden Tag 14, 15, 16 Stunden ab und ich gehe darin komplett auf. Und dann wird es Leute geben, die ja, und das ist ja ein ganz gewaltiges Ereignis auch bei dir gewesen, du kommst aus einer richtig starken operativen Rolle, ohne großes Festgehalt, ohne große Ausschüttung. Mhm. Und dann gibt es diesen einmaligen Event, wo es Geld gibt. Du kannst sehr wahrscheinlich, es ist viel, viel schlauer, über diesen Geldbetrag aktiv nachzudenken und den schlau anzulegen, als selber irgendeinen Job anzunehmen, selbst wenn es ein sehr gut bezahlter Job ist, weil es mehr Sinn macht, darüber nachzudenken, was man damit macht. Und in diese Situation geraten ja die meisten überhaupt nicht. Also von daher
ja.
finde ich sehr, 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 sehr gut und sehr schön. Also können wir gespannt bleiben, was bei dir quasi noch kommt. Jetzt hattest du schon erwähnt, dass du 2 sehr gute Investoren hattest. Ich will gar nicht Mitgründer sagen, irgendwie natürlich schon, aber mit Investoren, die dich auch da inspiriert und mit begleitet haben. Gibt es sonst noch irgendjemanden, wo du sagst, das war auf dem Ritt auch als Unternehmer oder hin zu diesem Ritt, war das jemand, der mich inspiriert hat? Buch, Film, mal kennengelernt und gesagt, wow, cool, da kann ich mir echt eine richtig dicke Scheibe unternehmerisch auch abschneiden.
Ich bin da nicht so, glaube ich, der Typ für, dass ich sage, okay, so, das inspiriert mich, so muss ich es auch machen, weil ich glaube wirklich, jeder unternehmerische Weg ist anders.
Zunig, ja.
Mir haben die Vergleiche und die Vorbilder auch gefehlt, ganz ehrlich, weil.
Weil du ja nicht Unternehmer werden wolltest oder Unternehmerin.
Genau. Und die, die es halt gab und gerade in der Berliner Szene, sahen nicht aus wie ich und waren. Ich hatte auch einen anderen Nachnamen damals, das hat alles ein bisschen Ticken schwieriger gemacht. Auch wenn ich nach Mentoren gefragt werde oder so, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Also, wenn ich gerade vor einer Frage stehe, dann mache ich halt einfach sofort das, was ich gerade intuitiv denke, ist das Schlauste. Ist dann oft manchmal vielleicht nicht so, aber. Ich glaube, für dieses Größerdenken und dieses überhaupt über Exit nachzudenken, ja, da muss ich sagen, da habe ich viel aus der Berliner Szene, genau, habe ich mir gedacht, so, okay, wenn der das kann, ja, dann kann ich das auch. Darf man ja eigentlich nicht, ich weiß nicht, das ist ein bisschen überheblich gesagt, aber ich dachte mir so, warum ist nur denen zuteil.
Ich glaube, das ist sehr lebensnah. Ich mag ja auch dieses, also ich vermute, für mich ist immer so ein bisschen so, ich mag so bauernschlaue Unternehmer, also die einfach Märkte sehen und dann machen. Ich hatte auch mal ein Entsorgungsunternehmen, da durfte ich ganz, ganz tolle Entsorger kennenlernen, wirklich großen Unternehmen. 500 LKWs, eigenen Entsorgungsplätzen und was da irgendwie eine Rolle spielt. Also mega interessanter Austausch. Und die haben ja am Ende des Tages auch in Millionen von Tonnen Abfall gedacht und haben sich Entsorgungswege einfallen lassen, haben geprüft, ist es das Schiff, ist es der Zug, wie kriege ich die Sachen am besten weg, ist es Polen, ist es Deutschland, was ist mit Zöllen? Das sind ja schon super komplexe Probleme. Man kann natürlich immer sehr komplex reden und jedes Problem auch zu einem Riesenproblem machen oder man kann es einfach lösen. Und ich mag sehr diese Lösungsmentalität. Also von daher finde ich, kann man sich auch Märkte angucken und sagen, wenn der es hinkriegt, würde ich es auch mal versuchen wollen. Das ist ja Mut.
Und
das ist ja auch ein Grund, warum wir dieses Format hier machen. Wir wollen, dass Leute Mut aufbringen. Ja? Deine Story ist ja mega beeindruckend. Ich finde, davon brauchen wir unbedingt mehr und auch unbedingt mehr in der Gesellschaft. Weil du hättest ja auch den Kiosk weitermachen können. Du hättest weiterhin bei irgendeiner Zeitung Sales machen können, bestimmt auch sehr erfolgreich. Aber du hast nicht nur das Bundesland gewechselt, ja, du bist zu einer super spannenden Zeit nach Berlin rein und hast dich nicht davon abhalten lassen, dass du weder programmieren kannst noch irgendwas anderes, sondern du hast einfach gemacht. Und einfach machen, finde ich, ist eigentlich immer ein ganz guter Weg.
Ja.
In dieser ganzen Zeit, wo du ja auch Erfolge, Niederlagen hattest, wie motivierst du dich selber? Also was ist so ein bisschen dein Ausgleich zu dem Thema? Ja, manchmal Power-Yoga oder irgendwas anderes. Was hast du so für dich herausgefunden, was dich ganz gut runterbringt oder was dich auch so ein bisschen in der Spur hält?
Während der Zeit als Unternehmerin? Ich fand den ehrlichen Austausch mit dem Team immer ganz erdend tatsächlich. Ja. Ich habe das früher nicht so gemocht, Feedback einzuholen und das mir auch immer anzuhören und so. Aber das habe ich dann mit einem Coach gelernt, dass das wichtig ist. Ja, und dann habe ich das angefangen und es war dann schon tatsächlich, war bereichernd letztendlich. Das hat mich geerdet, aber wirklich motiviert hat mich die Konkurrenz und der Markt.
Also Wettbewerb. So, du bist ein Wettbewerbsmensch, Punkt.
Viele sagen, man soll nicht nach rechts und links gucken, aber ich finde, das ist Quatsch. Man sollte schon wissen, was rechts und links passiert und bestimmte Dinge dann auch für sich rausziehen. Weil mir war klar, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich war das jetzt nicht ein leidenschaftliches Thema, ein Werbenetzwerk aufzubauen. Ja? Also es war nicht mein Traumjob. Mein Traumjob war Journalistin. Und ich habe das beneidet, als ich in die Verlage rein bin und gepitcht habe und dann habe ich mal so kurz rüber zu den Redaktionen geguckt und so und fand es immer total verzaubernd für mich, weil ich mir dachte, oh Mann, das könntest auch eigentlich du sein, so, ne? Also eigentlich reicht das ja auch so. Das wäre schon cool gewesen, aber ich fand es schon wichtig zu wissen, was um mich herum passiert und da einen Vorteil rauszuziehen, ja.
Ja, und ich finde auch gut, sich aktiv Coaches reinzuholen, um sich selbst zu verbessern. Das ist ja auch etwas, was wir in Deutschland relativ selten immer noch erleben. Höre ich jetzt immer mehr, finde ich gut.
Ja.
Aber sich Leute von außen reinzuholen und zu sagen, mir fällt es schwer, Feedback einzusammeln. Mir fällt vielleicht auch Kommunikation mit meinem Team schwer, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss denen alles sagen. Aber ich glaube, wir sollten uns gegenseitig viel, viel mehr sagen und dann einen Mediator reinzunehmen oder jemand, der dich ja coacht, finde ich auch
eine
clevere Entscheidung auf jeden Fall.
Das war schlau auf jeden Fall. Daran bin ich gewachsen.
Was ist mit so richtig Misserfolgen? Also so ein richtig, richtig mieser Tag. Der größte Kunde, der eigentlich gesagt hat zum Start eurer Firma, wir machen das zusammen, auf einmal ist der Ansprechpartner weg. Was machst du dann? Telefonzellen zerstören, laufen gehen, 100 Kilometer Marathon. Was ist dein Ding?
Ich bin erstmal zu Hause geblieben und habe wirklich ein paar Tage überlegt, mache ich das überhaupt noch?
Du bist einfach nicht mehr in deine Firma gefahren.
Bin nicht mehr, ein paar Tage nicht. Ich war ja auch noch fast allein. Ich hatte vielleicht zwei Praktikanten oder so. Ich kann jetzt gerade nicht. Aber ja, dann hat eben Fabian zu mir gesagt, naja, du kannst dich jetzt entscheiden, fährst jetzt rum und akquirierst weiter oder lässt es bleiben. Also ich habe wirklich nicht so einen krassen Druck gehabt. Aber für mich selber, mein Anspruch war dann schon irgendwie, okay, jetzt haben die Programmierer da so viel Zeit reingesteckt, so viel Arbeit und alle haben sich gefreut, dass das jetzt gelauncht ist und die wollen das Ding jetzt auf der Straße sehen. Und habe das dann weniger damals wirklich für mich gemacht, sondern mehr so für die anderen. Und bin dann durch Deutschland gefahren und habe gepitcht.
Das gilt jetzt übrigens nicht als Lifehack. Also ich möchte jedem ans Herz legen, bei Misserfolgen bitte trotzdem weiter in die eigene Firma fahren. Bitte das nicht
von der Sohn. Das war ganz am Anfang, wo ich halt wirklich gedacht habe, boah, macht das dann überhaupt Sinn? Ich meine, das wäre ein riesen Name gewesen und dann wäre das ein Selbstläufer gewesen. Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht mich nur darauf ausruhen. Es war für mich ja auch wieder cool, rauszugehen und Kaltakquise zu machen. Ich meine, ich habe das ja auch genossen damals. Ich habe halt nur gehofft, diesmal vielleicht wird es ein bisschen leichter.
Als Berlinerin und jemand, der vielleicht auch einen spirituellen Hintergrund hat oder sowas auch angeht, wie ist so das ganze Thema Mindset? Also manche sagen ja, ich mache Yoga, Pilates. Hast du irgendwie, geht es in die Richtung auch? Also was machst du für dich selbst?
Sport war wirklich eine Zeit lang ein guter Ausgleich. Dann muss ich wieder zurück. Das ist wirklich schwierig momentan mit dem Kind auch, weil ich eh schon den ganzen Tag am Rumrennen bin. Ja, aber guter Schlaf war mir mal sehr wichtig. Also nicht lange zu schlafen. Lange schlafen ist ein bisschen overrated, aber gut zu schlafen. Eine erholsame Nacht zu haben. Ich habe halt gemerkt, wenn ich dann irgendwie morgens nicht erholt bin, dann ist einfach der ganze Tag im Eimer. Klar, ich ziehe durch, geht nicht anders, aber ich bin dann halt einfach irgendwie im Eimer. Das macht keinen Spaß. Eine Zeit lang, auch während das habe ich während dem Verkauf gemacht und vielleicht geht das jetzt in die Richtung Lifehack, ich weiß es nicht, aber ich habe den Zucker abgeschworen. Ich habe mich hypnotisieren lassen gegen Zucker.
Stopp.
Ja.
Die Frage, du hast dich hypnotisieren lassen gegen Zucker?
Ja.
Das heißt wirklich, du wirst in einen Zustand, also kommt ein professioneller Hypnotiseur.
Ja, so eine Art.
Das ist so eine, dann warst du für dich selber auch im Moment weg, wie auch immer?
Spirituell weg wahrscheinlich.
Okay.
Es ist so eine Energiesache, Hypnose-Energie-Sache.
Ja.
Es hat bei mir funktioniert. Also ich war wirklich 10 Monate lang zuckerfrei, bis ich halt schwanger geworden bin. Aber es hat mir geholfen. Ich war disziplinierter, weil ich habe damals halt einfach gesagt, damals auch in der Hypnose habe ich gesagt, hey, also der Person, weil die hat gesagt, warum bist du hier? Warum willst du dem Zucker, warum willst du keinen Zucker mehr essen? Also industriellen Zucker, ne? Also Obst und so ist noch okay. Mhm. Und ich habe halt gesagt, ja, weil wenn ich Zucker esse, dann ist es so krass, das ist wie so ein Dominoeffekt in meinem Lifestyle. Dann mache ich keinen Sport mehr, bewege mich nicht, ich habe keinen guten Schlaf, ich bin schlecht drauf, ich habe keine Energie, krieg schlechte Haut und so weiter. Ne? Also ich möchte es einfach probieren. Und dann habe ich dem Zucker abgeschworen. Also ich bin wirklich zuckerfrei gewesen, direkt nach dieser Sitzung. Und in der Zeit auch diesen Verkauf durchgezogen und alles. Also ich war, glaube ich, die beste Version damals von mir.
Mhm. Okay, das heißt, es ist wie jemand, der dich hypnotisiert, um mit dem Rauchen aufzuhören. Gibt es das inzwischen auch für Zucker? Ja. Die grundsätzliche Einstellung, der Wille muss da sein. Du bist einmal dorthin gegangen, bist danach rausgegangen, warst dann nie wieder da.
Mhm, genau, nie wieder.
Und dann für 10 Monate bis zur Schwangerschaft komplett durchgezogen.
Ja.
Und dann die beste Version von dir selbst. Okay. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Themen, Lifehacks, wo du sagst, das hat mir damals sehr geholfen, fokussiert zu sein? Oder das ist ein echter Lifehack auch fürs Leben, der mich schneller gemacht hat oder effizienter, wo du sagst, den kann ich gerne teilen, den empfehle ich auch jedem, weil der ist wirklich cool und der funktioniert irgendwie fast immer.
Ich meine, ich habe vorhin gesagt, nicht nach rechts und links gucken. Damit meinte ich Konkurrenz, also sich nicht so doll von der Konkurrenz beeinflussen lassen. Aber ich glaube, was mir auch geholfen hat, ist, mich nicht mit anderen Gründerstories zu vergleichen oder mich nicht diesem Druck auszusetzen. Also irgendwann mal wirklich so eine Scheißegal-Mentalität an den Tag zu legen. Trotzdem empathisch zu bleiben, klar. Aber authentisch zu mir selbst zu sein einfach und mich nicht unnötig von sowas ablenken zu lassen.
Was die Konkurrenz macht, der Wettbewerb, das interessiert dich.
Das Geschäftliche, ja.
Genau, das hat aber keinerlei Einfluss auf dich und was du machst. Du sagst einfach, ich will das Optimum aus jedem Tag für mich rausholen und die beste Version von mir selbst sein und abends nach Hause gehen und sagen, okay, heute habe ich das Beste rausgeholt, was aus dem Tag herauszuholen war und ich muss damit keinen anderen beeindrucken oder irgendwas anderes. Ich mache das für mich, das ist exakt mein Ding.
Genau, weil viele verstehen das, hätten das wahrscheinlich eh nicht verstanden, aber ja. Und was mir auch geholfen hat, und das hat damals eben mein Mann nicht so cool gefunden, aber einfach nicht über den Tag reden. Ich habe diese Frage gehasst, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und wie war dein Tag? Was ist alles passiert? Und wie gesagt, ich will einfach nicht drüber reden. Ich habe da einfach keinen Spaß dran, darüber noch zu reden, das alles noch Revue passieren zu lassen. Weil irgendwas ist immer passiert. Ich wollte zu Hause einfach Tür zu machen und dann das alles hinter mir lassen.
Das wäre dann quasi der Beziehungs-Lifehack. Beide nehmen nicht die Arbeit mit nach Hause. Das habt ihr auch durchgehalten bis heute. Das ist schon zu Hause, ist zu Hause.
Genau. Also außer es sind wirklich krasse Themen im Raum und man braucht den Austausch, weil da war er wirklich, also Fabian wirklich hilfreich für mich in manchen Dingen, aber viele Dinge habe ich halt auch einfach anders gemacht, weil ich vom Typ auch anders bin.
Ja. Die hast du auf Sabrina Art und Weise gelöst.
Ja, das ist, ja.
Sabrina.
Ob es schlau war oder nicht.
Ich finde, unglaubliche Story. Sollten wir viel, viel mehr haben. Also für mich bist du eine der Heldinnen auch Berlin oder aus Berlin, die wirklich ein beeindruckendes Unternehmen gebaut haben, hochgradig effizient. Auch wir haben euch ja damals genutzt, also ich kenne dich ja quasi auch von allen Seiten, das denn sehr erfolgreich verkauft haben. Ich finde, das ist alles sehr unter dem Radar gelaufen. Also man sieht dich viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Deswegen mein persönlicher Wunsch, viel, viel mehr Sabrina in der Öffentlichkeit mit einer coolen Story. Kümmere dich jetzt so lange um den Nachwuchs, wie du willst, wie du Zeit hast, wie du kannst. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir dich irgendwann wiedersehen. Ja, gerne in unserer Digitalwelt, aber gerne auch irgendwo anders, weil ich glaube, das Unternehmergehen, das hast du ja selber ziemlich geschickt geweckt. Das ist jetzt in dir drin und das muss unbedingt irgendwann wieder raus. Und von daher tausend Dank, dass du hier warst.
Danke.
Sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr coole Folge, wie ich finde.
Dankeschön.
An euch alle, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf LinkedIn, YouTube, also auf allen Kanälen, die ihr auch auf mittelstars.de findet. Nicht vergessen, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch und sage bis bald.